SRF 4 News Talk.
Am Mikrofon Erik Facko. Zu Gast ist nun der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer. Herr Widmer, Sie sind Autor von Romanen wie Das Buch des Vaters, Der Geliebte der Mutter oder Der blaue Siphon, von Theaterstücken wie Top Dogs und man kennt Sie auch von unzähligen Essays, Literaturkritiken, Kolumnen und Hörspielen. Und Sie feiern am 21. Mai Ihren 75. Geburtstag. Urs Widmer, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Facko.
Dieser 75. Geburtstag, ist das für Sie ein spezieller Tag?
Naja, er wird zu einem speziellen Tag gemacht und ich genieße das durchaus. Für mich selber haben Geburtstage nie eine besondere Bedeutung gehabt und es ist ja auch nicht unbedingt erstrebenswert, ständig älter zu werden. Umgekehrt genieße ich das relative Feiern, das jetzt einsetzt, durchaus.
Aber also, Sie können sich jetzt nicht in der Vergangenheit erinnern, wie es zum Beispiel war, 25 zu werden, 30 zu werden, 40, 50, das sind so die Lebensabschnitte, die die Leute so machen.
Also meine Erinnerung ist, dass ich bis zu einem gewissen, bestimmten Ereignis, als ich 56 war, da hatte ich nämlich eine Herzgeschichte, mich für unsterblich hielt. Und die mit dem Gefühl einer kraftvollen Unsterblichkeit durch die Welt schritt, da hat mich auch ein 40. oder 50. Geburtstag nicht so sonderlich beeindrucken können.
Und seither haben Sie das Gefühl, Sie sind trotzdem sterblich?
Oh, ich bin außerordentlich sterblich geworden, ja.
Sie haben ein umfangreiches Werk geschaffen. Ich wollte jetzt nicht alle zitieren vorhin, weil sonst würde die Hälfte der Sendezeit schon mal draufgehen. Sie haben einfach wahnsinnig viel geschrieben, hat das Gefühl, der Mann, der ist ständig mit irgendwie, vermutlich mit einem Notizzettel oder Notizblock und irgendetwas zu schreiben unterwegs. Aber was machen Sie da eigentlich? Haben Sie sich das Leben wie erschrieben?
Das ist schwer zu sagen, weil ich es subjektiv anders erlebe. Ich habe reiche, sehr verschiedenartige Tage, immer wieder relativ selbstbestimmte. Aber umgekehrt, wenn ich mich selber beobachte, bin ich natürlich so etwas wie ein obsessiver Schreiber. Ich bin eigentlich seit immer ständig dran. Also an die Sonntagsschreiberei glaube ich nicht. Und ich schreibe oder tue etwas Ähnliches jeden Tag. Mindestens bin ich bereit für das Schreiben, denn Art happens. Aber man muss dann schon aufpassen, ob sie jetzt geschehen könnte oder nicht.
Wer Sie jemals auf einer Bühne gesehen hat, wenn Sie etwas vorlesen oder auch jetzt im Interview, der kriegt den Eindruck eines Menschen, der sehr lebendig ist und sehr kommunikativ, auch im verbalen Ausdruck so, also mündlich.
Ja.
Warum denn trotzdem schreiben?
Vielleicht bedingt das eine das andere, das weiß ich aber nicht. Nein, es gibt ganz wortkarge, stumme, großartige Dichter. Das ist nun mal so, ich komme aus einer Schwätzerfamilie und meine eigene Familie, in der ich jetzt lebe, inklusive meine Tochter, die längst verheiratet ist, wir reden alle viel.
Also es ist nicht so, dass Sie da irgendwie beim Schreiben irgendwie die Gedanken verfestigen und Feuer...
Sie meinen, dass ich probe beim Reden?
Möglicherweise.
Gerhard Polt macht das. Ich mache das nicht, jedenfalls bewusst nicht, nein.
Okay. Nochmal dieses Erschreiben. Ich möchte gerne etwas zitieren aus einem Ihrer Werke. Und wenn ich darf, möchte ich das auch gleich vorlesen. Also sonst.
Bitte.
Und das kommt aus dem Buch des Vaters. Bevor er, und dieses Er ist der Vater, bevor der Vater schlafen ging, schrieb er jeden Abend auch auf einer Reise oder nach einem Fest, das bis zum frühen Morgen gedauert hatte, mit einem Federkiel und Tusche in einem Buch, das in schwarzes Leder gebunden war, einem Folianten voller einst leerer Seiten, die er inzwischen schier alle beschrieben hatte. Er tat das seit einem halben Jahrhundert, es war ein Auftrag jedenfalls, er konnte nicht anders. Er hatte eine so kleine Schrift, dass eine Seite für mehrere Tage reichte. Jetzt kommt eine kleine Auslassung, seine Schrift war präzise, alle Zeilen schnurgerade, der größte Buchstabe war einen Millimeter groß. Ich hatte ihn einmal gefragt, was er da schreibe. Mein Lebensbuch, hat er geantwortet. Das ist eine Figur, die sich das Leben erschreibt.
Ja, wobei dieser Vater in diesem Buch, in dieser Stelle eine reine Fiktion ist. Mit einer einzigen Ausnahme, mein Vater war ein Mann des Schreibens und des Buches. Er war Übersetzer und Kritiker, er war auch Lehrer eine Weile lang. Und ich habe ihn, wenn ich ihn in mir vergegenwärtige, sitzt mein Vater an der Schreibmaschine mit einer Zigarette im Mund und tippt wie wahnsinnig mit einem Finger auf seiner mechanischen Schreibmaschine herum. Das ist etwas, was ich ihm zwar nicht an einen Finger, aber abgeschaut habe. Mir ist also das Sitzen an der Schreibmaschine ein altes, uraltes, archaisches Muster, das ich ebenfalls erfülle. Ich stehe oder sitze sozusagen auf seinen Schultern.
Jetzt das Alter, Sie sind jetzt 75 und irgendwann mal fangen die Leute an zu sagen, ich habe jetzt eigentlich alles gemacht, gesagt, geschrieben. Ganz viele ältere Leute haben das, aber bei Ihnen scheint es einfach weiter zu sprudeln.
Naja, ich bin schon ein Schriftsteller in Rente, nur habe ich keine Rente. Also muss ich auch schreiben, aber solange ich gesund bin und alles so gut läuft, will ich das ja auch. Mhm. Es hat ja auch einen ökonomischen Hintergrund. In dem Moment, wo ich nichts schreiben könnte, dann verdiene ich schlagartig auch kein Geld mehr. Mhm. Ja, es ist bis jetzt nicht so, dass das S das schreibt, denn so ist es ja leider tatsächlich, oder Gott sei Dank, es gibt die Inspiration, dass die aufgehört hätte, nein.
Also die Themen gehen Ihnen überhaupt nicht aus?
Ja, ich denke noch nicht mal in Themen, ich weiß nicht, das ist so ein dumpfes Gebilde, das sich langsam bildet. Ich schreibe lange im Kopf, ich gehe rum und manchmal stapelt sich da ein werdendes Buch, während ich andere Sachen mache über ein Jahr oder sowas. Mhm. Und dann wird es immer dringender und dringlicher und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo ich mich dann hinsetze. Aber da weiß ich schon ziemlich viel und dann schreibe ich sehr schnell. Mhm. Ich bin, wenn ich schreibe, ein schneller Schreiber, obwohl der ganze Prozess nicht unbedingt schnell ist. Allein schon, weil ich jede Seite geschätzt 10-mal schreibe. Ich bin neben meiner chaotischen Seite auch ein sehr, wie soll ich sagen, beinahe zwanghafter Mensch, was Manuskripte angeht.
Das heißt, immer wiederarbeiten?
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja eine Art Evidenz, wann die Sache fertig ist. Das ist ein Gefühl und ist nicht beweisbar.
Eben, es ist ein Gefühl.
Also es ist ein Gefühl. Aber es gibt natürlich auch Indizien. Solange Sie sich vertippen, ist der Text nicht fertig. Mhm. Ein fertiger Text steht selbstverständlich und ohne Tippfehler auf dem Blatt.
Gut, das ist eine Methode, werde das auch mal versuchen anzuwenden.
Ist zeitaufwendig.
Ich wollte eben fragen, wie man das so macht, wie man das im Gefühl hat. Also ich habe die Frage auch schon verschiedenen Musikern zum Beispiel gestellt oder Filme machen. Ja. Wann weiß man denn? Und bei den meisten kommt dann eben, es ist tatsächlich ein Gefühl. Ja. Es ist nichts Messbares. Wir haben es vom Alter gehabt, jetzt gehen wir aber mal in die Kinderzeit zurück. Das ist auch ein Thema, das Sie oft beschäftigt hat.
Oh ja.
Und da möchte ich jetzt mal was vorlesen aus dem Roman »Der blaue Siphon«. Vor Jahren, als ich so klein war, dass jeder mich sah, um die 3 Jahre alt, stand ich glücksgebläht auf dem Fensterbrett meines Zimmers und sah in die Welt hinaus. Dort, dort, riefen wir und klatschten in die Hände. Vögel flogen aus einem strahlenden Himmel heraus, kurften um uns herum und verschwanden im Blau, als sei es durchlässig oder habe geheime Löcher. Die Mutter und ich sahen uns verblüfft an, verblüfft und begeistert. Das steht auf Seite 67 dieses Romans »Der blaue Siphon«. Waren Sie denn dieses staunende Kind?
Ja, das war ich durchaus. Das war ich durchaus. Ich habe ohne wahnsinnig viele, aber doch einige präzise Erinnerungen, die ersten 4 Jahre, man kann es genau datieren, als eine Glücksepoche in Erinnerung, von der ich in einem gewissen Maße von diesem Reservoir immer noch zehre. Mhm. Dann ist einiges Unglück in die Familie gekommen, dass meine Mutter erkrankte, also eine psychische Erkrankung. Mhm. Und dann wurde manches etwas schwieriger und das Glück war nicht mehr so ungetrübt. Und ich musste mich durchwursteln. Und schließlich war ich eher einer, der sozusagen den Faktor Glück in der Familie vertrat. Ich war der Sonnenschein. Gleichzeitig aber wissend, dass da alles nicht so rund lief. Und da meine Eltern ebenfalls auf die Karte Sonnenschein setzten, wurde mir auch ständig sozusagen eine Art Komödie vorgespielt, die natürlich nicht zu 100% eine Komödie war, aber eben doch eine Lebenskomödie. Und ich habe also ab 4 Jahren angefangen, das Verhalten meiner Eltern und der Welt zu deuten. Ich bin so etwas wie ein kindlicher Psychoanalytiker geworden, der dann schließlich, und das Ganze hat zweifellos etwas mit meiner Schriftstellerei zu tun. Ich glaube der Welt ihre Oberfläche nicht und versuche, hinter diese Oberfläche zu kommen. Und das tue ich eigentlich bis heute.
Aber das ist etwas, dieser Blick, dieses staunende Kind, wie das beschrieben ist. Für mich findet das eigentlich ständig statt, quasi auf jeder Seite, die Urs Widmer schreibt.
Das freut mich, wenn Sie das so lesen.
Weil ich höre da die Fantasie des Kindes, das in jeder Blume eine Rakete entdeckt oder in jeder Rakete, ein Stängel Eiscreme. Ja. So geht das weiter. Dieses Staunen, haben Sie sich das erhalten können bis jetzt?
Ja, das ist ja das Wunder. Ich glaube, Kunst entsteht nur aus einer gehörigen Portion Naivität. Naivität können Sie aber nicht behaupten. Sie können sich nicht als Arbeitshaltung vornehmen, ich bin jetzt naiv. Sondern Sie müssen im Gegenteil versuchen, so wissend und klarsichtig in die Welt hineinzuschauen, wie Ihnen das eben möglich ist, der Vernunft möglichst nahe. Und da ist dann noch ein Rest Fantasie. Und ohne das geht es nicht. Dazu ist dem Kinderspiel natürlich sehr verwandt, dass alle Kunst und alle Literatur im Besonderen ein Spiel ist. Mhm. Und es ist ein ernsthaftes, sehr ernsthaftes Spiel, so wie ja auch die Kinder ernst spielen. Kinder, wenn sie im Spiel sind, sind von einem vollen, fast heiligen Ernst, und etwas Ähnliches machen auch die Künstler.
Dennoch, Sie haben vorhin, also diese Fantasie, die ist Ihnen erhalten geblieben, sagen Sie, und das spürt man auch in den neueren Büchern, dieses große Staunen, das ist wenigstens mein Empfinden, das bleibt. Aber trotzdem auch dieser Bruch mit der Kinderzeit, der wird auch mal zum Thema beim Blauen Siphon, wenn ich das schnell mal vorlesen darf. Der Junge kam endlich zum Schluss, dass die sichtbare Welt ein Betrug sei. Seine Theorie wurde diese. Irgendjemand hat ein Interesse daran, dass die Kinder und nicht nur sie glaubten, das Leben auf dieser Welt sei herrlich, obwohl das nicht stimmte. Obwohl das Gegenteil der Fall war. Das ist auf Seite 83 dieses Buches. Dieser Bruch mit der Kinderzeit, war das, was Sie vorhin beschrieben haben? Dieses Merken, dass...
Ja, man wird unausweichlich erwachsen. Und mit dem Erwachsensein kommt vieles auf einem zu, was mit den allerersten Kindheitserfahrungen sich nicht deckt, sondern ihnen widerspricht irgendwann. Einmal entdeckt man den Tod. Das geschieht im Übrigen sehr früh. Mhm. Und dann ist man aus dem Paradies schon mal ausgestoßen. Aber anfangs gibt's den Tod dann doch nur für Katzen, Insekten und Großmütter. Und irgendwann mal, wenn man größer ist, noch größer ist, merkt man, dass man es auch selber sein könnte. Von da an ist man definitiv nicht mehr im Paradies und das Leben hat begonnen. Und genau mit diesen Spannungen setze ich mich lebenslang auseinander. Und das macht, glaube ich, jeder Künstler.
Spiel und Fantasie als ein Mittel auch, das Leben überhaupt zu ertragen?
Sicher auch. Mhm. Zweifellos. Ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, wenn ich nicht dieses Geschenk einer Begabung gekriegt hätte, wäre ich verdorrt eingegangen oder wahnsinnig geworden. Mhm. Letzteres vielleicht am ehesten. Aber auf diese Weise konnte ich meinen Wahnsinn sozusagen sozial akzeptierbar machen und bin eindeutig und klar nicht wahnsinnig geworden und werde es auch nicht mehr werden.
Jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die sehen das Ganze einfach ziemlich viel pragmatischer. Die sagen dann irgendwie Fantasie und Spiel und solche Dinge, die da stattfinden in Kultur und Kunst und Literatur, das ist eigentlich pure Weltflucht.
Das ist eine unsinnige Position, weil mit Fantasie ist man geschlagen. Das sucht man sich ja überhaupt nicht aus. Ich hatte lange Jahre nicht das geringste Gefühl, dass ich Fantasie hätte, sondern ich dachte in meiner Naivität, ja, so wie ich bin werden oder so ähnlich werden wollen die anderen auch sein. Ich bin darauf gestoßen worden, dass es doch Unterschiede gibt und dass es tatsächlich Leute gibt, deren psychisches Abwehrsystem so kräftig funktioniert, dass Träume, Fantasien, Tagesträume gar nicht zugelassen sind. Mhm. Natürlich ist das dann eine engere Weltsicht und die müssen sich mit der Weltsicht auseinanderschlagen. Real ist beides. Mir geht es eigentlich eher darum, mein Maß an Fantasie in Vernunft überzuführen, nicht das Gegenteil. Ich misstraue in einem gewissen Maße der Fantasie.
Können Sie sich an den Moment zurückerinnern, wie man Sie darauf gestoßen hat, eben, dass vielleicht Ihre Fantasie eine andere ist als die anderer Menschen, die sie umgeben?
Na, das ist ein allmählicher Vorgang. Vor allen Dingen hängt er damit im Publizieren zusammen. Mhm. Wenn du merkst, welche Reaktionen bestimmte Bücher auslösen, die manchmal Unverständnis waren und vielleicht immer noch sind, dann habe ich begonnen, ein bisschen nachzudenken. Ich bin tatsächlich dann auch, wie soll ich sagen, mainstreamiger geworden, oder ich bin dem lesenden Publikum seiner Mehrheit entgegengekommen, weil ich ja will, dass ich verstanden werde. Und ich versuche seit langem nicht mehr, so etwas wie avantgardistische Haltungen einzunehmen. Die Avantgarde gibt es ja auch nicht mehr. In den 60er Jahren gab es sie eben. Ne? Und ich war ein Teil von ihr. Sondern sozusagen meine Sprache im Inhalt verschwinden zu lassen. Ich möchte eigentlich jetzt eine zwar lebensvolle, präzise, schöne, aber eigentlich in einem anderen Sinn auch unsichtbare Sprache zu sprechen. Nicht eine, die einem in dem Sinn auffällt, Herrgott, schreibt der Mann aber gut, ist das ein wunderbarer Satz. Das möchte ich nicht.
Eben, die Gefahr des Kommunizierens ohne zu kommunizieren liegt da natürlich auch immer nahe.
Ja, sicher, ja.
Wenn wir schon bei der Sprache sind, ich möchte was zitieren aus einem ihrer Essays. Es gibt da einen wunderbaren Band mit dem Titel Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück. Das ist eine Zusammenfassung von Kolumnen, die für den Tagesanzeiger geschrieben wurden. Darin hat es einen Essay, der heißt Mein Axiom. Und da geht es eben genau um Sprache und es geht um eine ganz spezifische. Ich zitiere mal schnell. Mein Axiom lautet: In der Welt der Ökonomie redet ein jeder nur und ausschließlich mit Wörtern, die ausschließlich und nur von allen anderen auch verwendet werden. Ob dabei ein Sinn entsteht, ist weniger wichtig, als dass die Zugehörigkeit zu dieser Welt bestätigt und befestigt wird. Das würde so, wenn man das mal formulieren würde, heißt das, dass Leute, die über Sport reden, so reden, dass alle die über Sport reden, sich verstehen. Aber die anderen nicht notwendigerweise.
Ich habe nicht an den Sport gedacht, obwohl der Sport auch seine Spezialsprache hat. Es gibt ja viele Spezialsprachen. Interessant und gefährlich werden sie dann, wenn sie mit Macht und Machtausübung zu tun haben. Ich habe also eher an die Sprache der Ökonomie gedacht, ja, insbesondere der Finanzökonomie. Und da ist es ja tatsächlich so, dass es einen Jargon gibt, der auf Eindeutigkeit hinzielt, auf den Verzicht oder auf das Zudecken von jeder Ambivalenz. Denn im wirklichen Leben hat ja jeder Schatten auch seine Sonnenseite und jede Sonne ihren Schatten. Das muss aus der Sprache verschwinden. Und diese Sprache funktioniert ja auch recht gut. Und sie dient auf einer zweiten Ebene dazu, dass die, die keine Macht haben, sie aber gern hätten oder gern dabei waren, auch diese Sprache sprechen. Und dann fühlen sie sich schon recht wohl und verwechseln das Sprechen dieser Sprache damit. Sie seien auch ein Teil des Machtsystems. In Wirklichkeit sitzen sie im allerbesten Fall, ich will jetzt diesen Beruf nicht diskriminieren, am allerbesten Fall am Schalter der ZKB oder der UBS und haben sicher nicht Teil an der Macht.
Aber es ist ja auch, hier wird ja Sprache quasi auch beschrieben, anstatt als Mittel zur Kommunikation, wird es quasi wie eine Trennwand eigentlich aufgebaut zwischen einzelnen Gruppen in der Gesellschaft. Hier die Ökonomen,
ja,
das ist ihr Beispiel, die sprechen miteinander ihren Jargon und die anderen reden auch.
Ja.
Die Ökonomen, die haben zufälligerweise auch gerade noch die Macht. Also ist
das ist nicht zufällig, aber es ist ein Potemkinsches Dorf. Ganz klar, es sind Kulissen, es ist eine Kulissensprache. Und dann gibt's noch, Sie haben den Sport erwähnt, es gibt die harmlose Art des Dabeiseins. Sie können über Sport nicht diskutieren, wenn Sie nicht schon oft Sportdiskussionen gehört haben, weil Sie einen gewissen Jargon drauf haben müssen. Und das ist ja dann besonders lustig und besonders lächerlich, macht er gern auch mit, weil das, was verhandelt wird, ja eigentlich nicht besonders schwierig zu beschreiben ist. Aber es ist schon großartig, was eine Analyse über ein Fußballspiel alles an Terminologie hervorbringen kann. Und das genieße ich dann sehr, da höre ich gern zu.
Und das Gleiche passiert natürlich auch in der literarischen Welt.
Selbstverständlich, ganz genau so ist es.
Daraus merkt man jetzt auch, dass Ihr Werk nicht nur unter locker leichten und humorvollen Erzählungen dass Ihr Werk nicht nur aus solchen Erzählungen besteht, die locker leicht geschrieben sind, die humorvoll sind, auch voller Ironie, sondern dass durchaus auch ganz andere Dinge zur Sprache kommen. Also unser Alltag kommt auch in den humorvollen Erzählungen, wird ja, er erwähnt. Ja. Ich gebe mal einfach ein Beispiel, das mir besonders aufgefallen ist. Das ist ein Beschrieb der Heimatstadt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt da Basel gemeint ist. Es ist aus dem blauen Siphon.
Wenn es die Heimatstadt ist, dann ist es Basel.
Aber man könnte sich jetzt vorstellen, es könnte die ganze Schweiz sein. Und da schreiben Sie von einem, der im Kinosaal sitzt, ja, und dann nicht merkt, ob er allein ist oder ob jetzt da noch andere Leute dabei sind. Und das Zitat heißt so, es ist auf Seite 7, ziemlich weit vorne. Ich war geblieben, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich aus einer Stadt stamme, in der man das, was man bezahlt hat, zu Ende genießt.
Ja, das ist nun ein satirischer Fußtritt an die Stadt Basel und ihr eigenes Bewusstsein. Hm. Aber so etwas mag typisch sein für mir. Solche Dinge geschehen mir immer wieder. Aber eigentlich bin ich mindestens auch ein versteckter Tragiker und ein offener Pathetiker. Mhm. Meine Sachen haben ja immer einen, unausweichlich, weil ich nicht anders kann, einen schwarzen Untergrund, eine Submelodie, einen Subtext, der eher schwarz eingefärbt ist als ganz hell. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich deswegen meine Texte schreibe. Also in den heiteren Texten, in denen wirklich auch Witze drin sind. Natürlich, ich kann mich nicht zurückhalten. Das war jetzt eben einer. Ist doch, Sie haben ja vorher davon gesprochen, was ich getan hätte, wenn ich nicht geschrieben hätte, ist doch eben das Geständnis von viel Leid eingepackt. Denn in Literatur steckt immer Schmerz. Und komischerweise kann man den Schmerz fast leichter zu gestehen oder beschreiben, wenn man ihn metaphorisiert, das natürlich, aber ganz öffentlich macht. Im Zweiergespräch ist das viel, 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 viel schwieriger. Also das Schreiben eines Schmerzes scheint mir fast einfacher zu sein, als einer einzelnen Person, auch wenn ich sie noch so liebe, diesen Schmerz genau zu beschreiben.
Ist das wirklich so? Also ich stelle mir vor, man schreibt und ob jetzt das fiktiv ist oder nicht, irgendwo landet man trotzdem bei sich selber. Und
ja,
seinen
sicher, man geht vor sich aus vor allen Dingen. Ja.
Genau, und jetzt kommt der Moment, in dem man das Ganze abgibt in Buchform zwischen zwei Buchdeckeln und man weiß ja nicht, wer was dann damit anfängt. Also man gibt da quasi etwas ab und macht es öffentlich.
Ja, aber dieses Gefühl habe ich gar nicht. Mhm. Das ist ja auch, da gibt es ja eine Zwischenstufe zwischen dem, jetzt sind wir jetzt beim Blei, das Leben besteht ja nicht nur aus Leid, sondern Gott sei Dank auch aus Lust. Aber dass das Leid ist ja dann transformiert worden. Sie saßen am Schreibtisch und haben das Leid in Form verwandelt, in Struktur. Mhm. Und diese Verwandlung in Form und Struktur, in eine Story, wenn Sie wollen, ist ein seltsam effektiver Glücksbringer. Sie erleben also etwas wie Glück, dass ihnen der Schmerz von damals, dass es gelungen ist, ihn in eine geglückte Form zu bringen. Und also ist das, was sie am Schluss in der Hand haben, eigentlich ein Glücksprodukt und nicht ein Schmerzprodukt. Mhm. Also die geglückte Dichtung ist eine, die vom Schmerz spricht, aus der aber aller Schmerz verschwunden ist, wenn Sie diesen Widerspruch akzeptieren.
Was mir eben besonders gefallen hat, dieses zu Ende genießen. Ich versuche mir einfach vorzustellen, Urs Widmer sitzt an seinem Schreibtisch und kommt mit dieser Formulierung hervor, fließt ihm aus dem Füllfederhalter und dann steht dann plötzlich auf diesem Notizblock, in der Schweiz oder in Basel jetzt genießt man etwas zu Ende, wofür man bezahlt hat. Das ist ein wunderbarer Satz.
Sie scheinen Basel zu kennen.
Ich wohne tatsächlich dort. Bleiben wir noch schnell bei diesem Kolumnenband. Das Geld, die Arbeit, die Angst und das Glück, das umfasst ja irgendwie das ganze Leben. Jetzt Angst, ein schlechter Berater im Leben.
Sicher, ist ein schlechter Berater, aber auch sie ist unfreiwillig. Es ist sinnvoll, seine Ängste wenigstens zu erkennen. Ich bin als sehr angstreicher Mann gestartet und habe eigentlich ein Leben gebraucht, um diese Ängste einigermaßen zu beherrschen oder zu meiner Person zu machen, unter anderem auch mit einer umfangreichen Psychoanalyse, weil ich finde, dass man seinen Lebensdreck außerhalb der Bücher lösen soll und nicht in den Büchern. Mhm. Ich bin keiner, der Bücher schreibt, in denen sinngemäß steht, schaut mal her, mir geht's nicht besonders gut und ich sage Ihnen jetzt, warum.
Mhm. Darauf wollte ich eben hinaus.
Solche Bücher möchte ich nicht schreiben. Und tatsächlich bin ich viel, viel angstfreier geworden und bin jetzt, schaue relativ gelassen in eine Welt hinaus, die doch einige Ängste auslösen könnte.
Darf ich noch ganz zum Schluss nochmal ein Zitat bringen aus diesem Kolumnenbuch, Und da gibt es eine Kolumne, die heißt Gute Frage. Und daraus möchte ich folgende Passage zitieren. Eine gute Frage ist eine, deren Antwort so sehr auf der Hand zu liegen scheint, dass wir sie schon gar nicht mehr stellen, uns ihrer schämen würden, die aber genauer bedacht nicht mehr so einfach zu beantworten ist. Also es ist quasi wie ein Plädoyer, einfache Fragen zu stellen und nicht immer nur die komplizierten. Es führt mich einfach ganz direkt zu dieser letzten Frage. Was wurden Sie denn noch nie gefragt, was Sie gerne gefragt werden möchten?
Hättest du gern 100.000 Euro Cash auf die Hand?
Hätten Sie gerne 100.000 Euro auf die Hand?
Ja.
Und was würden Sie damit machen?
Ich habe ja keine Rente, dann hätte ich eine. Das ist tatsächlich eine Frage, die mir jetzt auch zum ersten Mal einfällt. Okay.
Urs Widmer, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
SRF 4 News Talk.